Also Uniklinik ist ja schon ein Bereich, der sehr hierarchisch ist, also mehrfach hierarchisch ist. Und wenn man sowieso schon ein System hat, wo einfach nicht alle Menschen unbedingt gleich gestellt sind oder die gleichen Möglichkeiten haben, dann machen solche Hierarchien ja nicht besser unbedingt. Ja, auch in der Medizin findet Diskriminierung statt. Also das muss ja gar nicht sein, dass Menschen das irgendwie absichtlich machen, aber es passiert halt trotzdem. Also es gibt Studien dazu, es gibt Erhebungen dazu, dass zum Beispiel Schmerz bei Frauen weniger ernst genommen wird. Und es muss nicht mal sein, dass eine Frau irgendwie eine Familienplanung hat oder einen Kinderwunsch hat, sondern es reicht schon, dass irgendwie angenommen wird, die ist doch in den 30ern, die wird bestimmt
bald schwanger. Ja, gerade geheiratet oder wie auch immer, ne?
Genau,
ja.
So, die stelle ich lieber nicht ein. Und das muss, auch das muss nicht mal absichtlich sein. Es klingt so ein bisschen paradox. Ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass irgendwie in 100 Jahren vielleicht mein Job gar nicht mehr nötig ist. Weil wir machen das ja alles, weil es ja irgendwie einen Bedarf gibt und es wäre ja eigentlich viel schöner, wenn es den nicht gäbe. Aber solange es den gibt, machen wir halt weiter.
Willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klinik Klartext. Ich habe heute Anjana da und ja, was du machst, das darfst du uns einmal verraten.
Ja, ich heiße Anjana und ich arbeite im Gleichstellungsbüro. Und bin da verantwortlich für, hauptsächlich für Workshops und Trainings, das mache ich größtenteils. Und jetzt auch seit Anfang des Jahres habe ich auch Stunden für Diversity, also wir machen ja das Diversity Audit seit Anfang des Jahres und das geht dann über 3 Jahre. Mhm. Und das mache ich auch, genau. Mhm. Also ich habe so ein bisschen so eine zusammengepuzzelte Stelle aus verschiedenen Bereichen, aber das ist so das Hauptding, was ich mache, ja.
Und welchen Beruf hast du erlernt?
Also ich habe Sozialwissenschaften studiert im Bachelor und dann Sozial- und Organisationspädagogik im Master, was irgendwie immer keiner kennt, aber ist auch nicht schlimm.
Doch, das kann man in Hildesheim studieren.
Richtig.
Auch in Hildesheim studiert?
Ja, ich habe in Hildesheim studiert.
Ich habe soziale Arbeit studiert, aber hier in Hannover.
Ja, wie cool. Okay, das kommt nicht oft vor, dass Leute das kennen, aber in Hildesheim, richtig. Ja, nach der Uni habe ich dann meinen ersten Job gesucht und meistens den ersten Job sucht man irgendwie am längsten und dann bin ich hier gelandet.
Ja, schön. Und warum dann Gleichstellungsbüro?
Also ich habe während des Studiums schon gemerkt, dass ich mich total gerne oder mich am liebsten mit dem Thema Gleichstellung, Frauenrechte und allem, was damit zu tun hat, beruflich beschäftigen möchte und habe irgendwie gehofft, dass das klappt. Also es ist ja auch so eine nischige Sache irgendwo, wo man, hätte ich jetzt nicht geplant, dass das unbedingt jetzt klappen muss. Genau, aber hat dann zum Glück geklappt. Also habe mich dann auch sehr gefreut, dass ich die Zusage bekommen habe.
Ja. Und warum ist es so wichtig, dass es das an der Uniklinik gibt?
Also Uniklinik ist ja schon ein Bereich, der sehr hierarchisch ist, also mehrfach hierarchisch ist. Und wenn man sowieso schon ein System hat, also ein patriarchales System, wo es irgendwie auch um Diskriminierung geht und wo einfach nicht alle Menschen unbedingt gleich gestellt sind oder die gleichen Möglichkeiten haben, auch wenn das offiziell ja so ist sozusagen, dann machen solche Hierarchien ja nicht besser unbedingt. Und ich finde es sehr wichtig, dass es das gibt und ich finde es auch gut, dass es das hier eigentlich relativ groß aufgestellt gibt. Mhm. Also wir haben ja wirklich, wir sind 9 KollegInnen, also 9 Festangestellte und dann halt die studentischen Hilfskräfte noch dazu, die verschiedene Bereiche abdecken und wir haben alle genug zu tun. Also es scheint irgendwie angebracht zu sein. Mhm. Also ich finde es auch einfach wichtig, dass die Leute, die hier arbeiten, auch wissen, dass sie zu uns kommen können, wenn sie Probleme haben.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, verschiedene Bereiche. Was sind das zum Beispiel noch? Also musst du jetzt auch nicht alle aufzählen, aber was...
Ja, also die groben Bereiche sind 3, das kriege ich hin. Genau, wir haben einmal den Familienservice. Mhm. Also die machen viel zum Beispiel zum Thema Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, also sowas. Ja. Oder auch, es gibt auch eine Notfallkinderbetreuung zum Beispiel. Das ist ja also hier auch immer ein großes Thema. Dann haben wir den Karriereförderungsbereich. Also wir haben Mentoring-Programme, das Early Career Mentoring und das Ina Pichelmeier Mentoring und auch das Ernst-Schmidt-Programm, also das Habilitationsförderungsprogramm. Mhm. Das sind so diese Karriereförderungsbereiche. Und es gibt den Bereich Diversity. Mhm. Da bin ich. Da haben wir zum Beispiel die Trainings, das Audit, das Poolen von den DFG-Gleichstellungsmitteln. Und das findet sich alles unter diesem Diversity-Bereich.
Mhm. Genau. Vielleicht müssen wir für unsere ZuhörerInnen nochmal klären. Also man hat immer so eine grobe Vorstellung von Diversity, aber was ist das?
Ja, eigentlich geht es darum, dass die Vielfalt, die einfach da ist, abzubilden und auch wertzuschätzen sozusagen und Diskriminierung abzubauen. Also wir sind ja ein wahnsinnig vielfältige Klinik. Ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie über 100 Nationen und alle möglichen sozialen Schichten und alle möglichen Backgrounds von Personen. Also es ist ja schon vielfältiger Verein eigentlich, so grundsätzlich. Genau, und es geht einfach darum, dass man einfach, also nicht nur sozusagen die Vielfalt in der Basis hat und in der Führungsebene dann nur die alten weißen Männer sitzen.
Ja, ja.
Sagen wir sondern, mal so, ja. Genau, dass das halt eben wirklich alle gleichermaßen respektiert und auch gewertschätzt werden. So, und dafür ist halt hier Diversity ganz, ganz wichtig.
Ja, ist dann besonders toll, dass wir jetzt auch eine neue Präsidentin haben. Ne? Also das ist dann ganz super. Wie finde ich die Diversität dann im Klinikalltag? Oder warum braucht es euch? Also, weil grundsätzlich ist es ja schön, dass es das gibt. Mhm. Aber warum braucht es dafür irgendwie so ein Gremium? Also, warum gibt es euch?
Also, gerade jetzt im Kontext Krankenhaus finde ich da zwei Sachen ganz wichtig. Weil wir haben ja einmal die Ebene MitarbeiterInnen, wo Diskriminierung stattfinden kann, in beide Richtungen sozusagen. Aber ja auch die Ebene PatientInnen, also Menschen, die zu uns kommen und ja auch unseren Schutz brauchen sozusagen. Und auch in der Medizin findet Diskriminierung statt. Also das muss ja gar nicht sein, dass Menschen das irgendwie absichtlich machen, aber es passiert halt trotzdem. Also es gibt Studien dazu, es gibt Erhebungen dazu, dass zum Beispiel Schmerz bei Frauen weniger ernst genommen wird. Da werden sich wahrscheinlich, also wenn man jetzt so Leute darauf anspricht, wahrscheinlich werden die wenigsten Leute sich hinstellen und sagen, ja, ist so, ich nehme das weniger ernst, weil Frauen sind blöd, sondern es sind halt viele unbewusste Vorteile, die damit zusammenhängen und die dann aber zum Beispiel auch für eine schlechtere Versorgung sorgen können. Oder halt, wenn jemand kommt und zum Beispiel sich nicht so gut auf Deutsch artikulieren kann, hat die Person ja genau dasselbe Recht eigentlich auf, was heißt eigentlich, hat dasselbe Recht auf eine gute Versorgung. Aber es passiert halt einfach, dass Menschen weniger gut versorgt werden, vielleicht auch aus Überforderung. Also ich unterstelle ja niemandem eine böse Absicht,
natürlich,
sondern einfach, das passiert halt. Und das ist ganz, ganz wichtig, zu sensibilisieren in die Richtung, aber eben auch auf der anderen Seite der ganzen KollegInnen, die hier irgendwie Tag und Nacht sich den Arsch auf... Also es ist ja wirklich so.
Ja, ja.
Auch da passiert Diskriminierung. Seitens der PatientInnen kommt das vor, aber auch im Kollegium kommt das vor. Und wir möchten ja, dass sich hier Menschen wohlfühlen und auch sicher fühlen. Also grundsätzlich, aber natürlich auch vor allem in so Situationen wie dann bei Nachtschicht zum Beispiel, wenn weniger Leute da sind, dann möchte ich ja nicht, dass hier jemand mit Bauchschmerzen steht, weil irgendwie ein übergriffiger Kollege unangenehme Sachen sagt und ich nicht weiß, wie ich mich wehren kann oder so. Das möchten wir ja eigentlich nicht. Deswegen, was ist das eigentlich? Das möchten wir nicht. Ja, ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass man einen diskriminierungssensiblen Umgang miteinander hat.
Wie merkt man denn, dass man jetzt diskriminiert?
Also zum einen ist es total banal, aber manche Leute sagen es einem.
Ja.
Und da ist, glaube ich, das Schwierigste, diesen eigenen Stolz runterzuschlucken, dass man irgendwie denkt, man macht keine Fehler, sondern anzunehmen, dass jemand sagt, das hat mich gerade verletzt, weil, oder das hat mich gerade diskriminiert, weil, und das einfach zu reflektieren. Ich glaube, das ist schwierig.
Ja.
Und also das ist die eine Sache. Und das andere natürlich, ich glaube, wenn man von sich selber den Anspruch hat, nicht zu diskriminieren, hat man eigentlich schon einen großen Schritt gemacht. Also ich glaube, eine diskriminierungsfreie Welt ist aktuell oder sowieso irgendwie eine Utopie, es ist schwierig, aber man kann sich ja in die richtige Richtung bewegen. Wenn man sich auf diese Reise begibt, die irgendwie auch schmerzhaft ist, dann wird das, glaube ich, auch weniger passieren, weil man dann einfach annimmt, dass man jeden Tag dazulernt. Also ich lerne auch jeden Tag dazu, was das angeht.
Klar, ich meine, wenn man es absichtlich macht, ist man halt ein Arschloch.
Ja.
Und, ich glaube aber viele, und da zähle ich mich auch dazu, haben oft auch Angst, unabsichtlich zu diskriminieren.
Na klar, also ich auch, ne? Also werde mich da nicht hinstellen und sagen, ja, ich mache Antidiskriminierungstrainings und ich bin fehlerfrei. Also nein, natürlich nicht. Also das passiert mir auch und ich versuche einfach zu reflektieren, in welchen Bereichen irgendwie kommt das häufiger vor, warum und irgendwie meinen Approach dazu verändern. Und das wäre eigentlich auch das, was ich hier eigentlich den meisten Leuten unterstellen würde. Also ich glaube nicht, also auch in Trainings kriege ich das ja auch mit. Also da setzen sich die wenigsten Leute hin und sagen, hier ist mir alles egal und ich sag, was ich will und ist mir egal, ob ich da jemanden beleidige oder so, sondern ich kriege schon auch eine große Unsicherheit mit. Aber dafür sind ja auch die Trainings dann da und ich möchte auch ja, ermutigen, einfach mit Leuten zu sprechen irgendwie. Mhm. Also zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, wenn jemand einen sexistischen Witz macht oder so, dann einfach das anzusprechen, mhm, als Person, die es mitbekommt, aber auch als Person, die diesen Witz gemacht hat, der ja vielleicht gar nicht so witzig ist, mhm, dann irgendwie das zu reflektieren und zu sagen, okay, war vielleicht nicht witzig, vielleicht spare ich mir das.
Ja, und was fällt denn noch so unter Diskriminierung? Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, ja, sexistische Witze.
Zum Beispiel.
Ne? Es ist ja auch oft Aussehen einfach, mhm, ne? Also eine dunklere Hautfarbe, mhm, vielleicht jemand, der ein Kopftuch trägt,
ja,
ne? Also auch ja, religiöse Diskriminierung auch, ne?
Genau, also ganz, ganz viele Sachen. Also es gibt, wenn man sich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz also das zur Grundlage nimmt und, mhm, das anguckt, dann gibt es sozusagen 6 Bereiche, die, also wo das Gesetz sozusagen sagt, du darfst das nicht, die quasi die geschützten Merkmale sind.
Mhm.
Also die 6 Merkmale, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung oder chronische Erkrankung, das Alter und die sexuelle Orientierung. Genau, das sind halt diese 6 Merkmale, aber es gibt ja auch andere, also zum Beispiel Bodyshaming oder sowas. Mhm. Also auch das kann eine Form von Diskriminierung sein.
Mhm.
Und auch da gibt es ja so eine Range. Also das eine ist irgendwie zum Beispiel eine offene Beleidigung, mhm, wo jeder ganz klar sagen würde, das ist Diskriminierung, völlig klar, das,
ja,
geht gar nicht. Und auf der anderen Seite hat man ja auch sowas wie so kleine Microaggressions, nennt man das. Also zum, mhm, Beispiel, wenn eine Person, die nicht weiß ist oder die ein Kopftuch trägt, gesagt bekommt, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Und die Person sagt, ja gut, ich bin hier aufgewachsen, also klar, mhm, du auch.
Ja.
So. Das kann total nett gemeint sein, aber ist dann halt nicht gut gemacht.
So, mhm.
Und auch das ist halt irgendwie, und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, dieses gut gemeint ist nicht gut gemacht Ding.
Ja, genau.
Ja.
Ne? Und das hat man so oft im Alltag irgendwie, mhm, ne? Das, ja, und das ist halt schwierig. Ich glaube
voll.
Auch, es ja, überschreitet dann auch eine Grenze, wenn einfach eine Person sich diskriminiert fühlt.
Ja.
Auch wenn die andere es vielleicht gar nicht so bewusst gemacht hat. Ne?
Genau,
und,
genau.
Vielleicht auch gar nicht möchte. Und ich würde gerade durch mein Sozialarbeitsstudium auch sagen, dass ich auch eine sehr, ja, ich reflektierte Person bin.
Mhm.
Ich mich auch eben, das, was du vorhin meintest, wichtig ist, dass man sich selber reflektiert auch bei,
ja,
sowas, ne? Und sich hinterfragt, okay, wo kann ich auch ansetzen? Ne? Ich möchte ja auch immer irgendwie niemanden verletzen. Und ich glaube,
ja,
das macht so ein bisschen auch Unsicherheit.
Mhm.
Ne? Also auch, was sich so in den letzten Jahren gewandelt hat mit Gendersprache auch,
mhm,
ne? Oder auch in Schrift und Form. Ich glaube, da, mhm, gibt es jetzt auch, glaube ich, eine Leitlinie gerade.
Ja.
Ach, da hast du sogar mitgebracht.
Ich habe sie mitgebracht.
Leitlinie an der MHH, meine ich doch, auf,
genau,
der Startseite gelesen zu haben.
Ja.
Wie heißt es?
Das ist der Leitfaden für Diskriminierungspreisschreiben an der MHH. Das,
genau, ne? Also wie gender ich,
genau,
auch richtig in E-Mails, in Briefen,
genau,
oder,
ja,
wie auch immer, ne? Und das ist auch wichtig, ne? Also dass ich, ja, also da waren, glaube ich, auch dann Beispiele,
genau,
ne? Dass,
ja,
ich eben nicht sage, der Klinikleiter, sondern die Klinikleitung.
Zum,
ne?
Beispiel,
oder,
genau.
Oder nicht die Studenten, sondern es sind eben die Studierenden, ne? Also dass,
genau,
ich da eben, und da muss ich sagen, da passe ich echt auf,
mhm,
ne? Dass ich da so auch sehr sprachsensibel,
mhm,
bin, aber trotzdem merke ich dann manchmal, ne, oder dass ich dann PatientInnen sage,
ja,
und im nächsten Satz sage ich aber wieder Patienten. Also das,
ja,
fällt mir dann aber selber schon auch auf, ne,
ja,
dass ich, aber ich versuche es. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es versucht und,
ja,
dass es einem bewusst ist und dass man auch so darüber stolpert. Ne?
Mhm.
Ich muss sagen, ich hatte mal eine Ausbildung. Ja, da geht's mich schon los. Da geht's schon los. Eine Auszubildende, wollte,
mhm,
ich gerade sagen. Ne? Es war eine Person in der Ausbildung.
Mhm.
Und auch da, schon wieder, fühle ich mich unsicher, weil ich nicht weiß,
mhm,
wie soll ich es sagen, ohne,
ja,
und wie soll ich es richtig sagen,
ja,
so, ne? Und schrieb mich danach an, nach der Anleitung, du, ich hätte dir gerne gesagt, ja, dass ich kein Pronomen habe,
mhm,
so. Und dann dachte ich, oh, okay, ne, also hätte die Person mir das gesagt, dann wäre das ganz anders verlaufen,
mhm,
vielleicht. Ne? Also ich hätte mir dann gewünscht,
mhm,
dass die Person mich angesprochen hätte. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass es mir, selbst wenn ich merke das ja jetzt schon, dass ich sehr unsicher bin, wenn ich über die Person spreche, dass ich dann doch irgendwie noch mal in so ein Sie oder so rutsche. Ne?
Ja.
Und dann immer versuche, den Namen zu sagen. Aber es ist noch so, ich glaube, es ist so ungewohnt in der Sprache. Es,
ja,
ist nicht ganz angekommen. Ne?
Mhm.
Und auch mein Kind, das mit 7 sagt, Mama, eigentlich, ich bin ein bisschen Mädchen, ich bin ein bisschen jung und manchmal bin ich gar nichts. Ich,
ja,
habe mich eigentlich gar nicht entschieden. Du darfst aber ruhig eher sagen. Ne?
Ja.
Wo ich vorher auch,
wow,
mal versucht habe, dann mein Kind beim Namen einfach zu nennen, ja, und nicht zu sagen er, ne, oder sie oder wie auch immer.
Ja.
Aber auch das in der Sprache dann so ruckelt. Es ist nicht flüssig, wenn ich immer sage, kann ich den Namen sagen, Jakob. Ne?
Ja.
Also, ja.
Es ist ungewohnt, na klar.
Es ist total ungewohnt, aber also, ich glaube, man kann sich dran gewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was mit Sprache zu tun hat, ist ja eh ein Prozess immer. Mhm. Also wir sprechen jetzt auch nicht mehr so wie vor 100 Jahren zum Beispiel, irgendwie, ja, wo man auch ganz anders gesprochen hat. Und
ja,
wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und würde mich irgendwie 100 Jahre zurückversetzen, dann wahrscheinlich würde ich eine Krise kriegen und irgendwie mein Umfeld auch.
Mhm.
So.
Ja, genau.
So, glaube ich. Aber klar, also ich weiß, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bin ich definitiv noch mehr gestolpert als jetzt.
Mhm.
Und ich stolpere auch manchmal noch. Also einfach, weil diese verdammte Sozialisation, die einfach was, ja, mit einem macht. Also,
ja, ganz genau.
Man wächst ja nicht im luftleeren Raum auf, sondern das macht was mit einem. Und
ja,
dann so eine Umgewöhnung, ja klar, also das ist auch nicht von heute auf morgen. Also, aber ich finde, wenn man halt sagt, okay, ich möchte irgendwie gerne in die Richtung meine Sprache verändern und irgendwie bewusst, und du sagst ja selber, du stolperst drüber,
ja,
und stolperst aber auch drüber, dass du drüber stolperst.
Ja, ganz genau.
Sozusagen,
ne?
Das ist, finde ich, schon so ein wichtiger Schritt, weil so funktioniert ja Veränderung dann. Also klar, dann ruckelt es auf dem Weg vielleicht dahin ein bisschen. Und
ja,
also es gibt ja auch irgendwie viele Möglichkeiten. Also wenn man jetzt auch in die Schriftsprache geht, klar gibt es irgendwie das Sternchen und den Unterstrich und irgendwie das Binnen-I und diverse Sachen, die,
genau,
man sich irgendwie überlegt hat. Aber klar, also es ist ja nicht gesagt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, wie es jetzt ist oder welche Ideen man jetzt hat. Also im Deutschen ist es ja zum Beispiel auch ganz anders als im Englischen. Also da haben sich ja.
Oder im Türkischen. Also,
okay,
ne, ich hatte ein halbes Semester, ein Semester Türkisch und da war es auch, ne, da gab es nicht der Lehrer, die Lehrerin, sondern das war ein Wort, die Lehrkraft oder wie auch immer.
Okay,
ne? Also es gab nicht er und sie. So.
Es hat sich im Englischen, glaube ich, auch viel getan. Also zum Beispiel ist, glaube ich, nicht mehr so, dass es Fireman heißt, sondern Firefighter.
Ah,
und
okay.
So.
Ja.
Und ja, also offensichtlich, gut, im Englischen ist vieles einfacher als im Deutschen.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube, ja, also das wird, glaube ich, einfach, wird halt noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis es wirklich irgendwie flüssig und das heißt, ich glaube, dann ist ja eh nie fertig mit irgendwas.
Ja.
Also ja, und wir haben halt in diesem Leitfaden auch gedacht, wir geben halt Anregungen, wie man es machen könnte und dann. Wichtig ist uns ja nur, dass nicht nur dieses generische Maskulinum genutzt wird und eben nur Männer angesprochen werden. Und wie das dann umgesetzt wird, fühlt sich ja vielleicht auch für Personen anders, also unterschiedlich richtig an. Also vielleicht möchte nicht zum Beispiel jeder schreiben, liebes Team oder so, weil das vielleicht zu flapsig ist für manche, fürs Gefühl, sondern irgendwie lieber anders und dann.
Ja, aber das ist eine total gute Hilfe. Aber den Flyer hatte ich jetzt noch nicht in der Hand, aber ich habe mir die PDF direkt mal angesehen.
Ja.
Und ich fand es sehr übersichtlich. Und ich glaube, wenn man sich das einmal irgendwie da so daneben legt und so, dann hat man es dann auch irgendwann drin. So,
kannst,
ne?
Das ist,
Dankeschön. aber das sind dann so Projekte, die du machst? Also, dass
zum
du
Beispiel
dir sowas überlegst, okay, wie kann ich das irgendwie in den Klinikalltag bringen, auch in die Führungsebene?
Genau, also bei den Führungskräften ist es auch so, dass wir jetzt seit letztem Jahr die Unconscious Bias Kurse machen, also als ein Wahlmodul innerhalb dieser Führungskräfteentwicklung.
Damit das sind diese Antidiskriminierungstrainings oder?
Das ist noch was anderes.
Ah, das ist noch was anderes, ja.
Okay. Also naja, beziehungsweise ist es auch irgendwie ein Antidiskriminierungstraining. Mhm. Wir haben, also angefangen hat es, oh Gott, also angefangen hat es damit, dass wir Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile, Trainings gemacht haben für die Mitglieder von Berufungskommissionen. Das war sozusagen der Anfang davon. Und das lief so ein bisschen quasi nebenbei, als ich noch eine andere Stelle hatte, weil ich habe ja angefangen als eine Elternzeitvertretung. Und als dann diese Stelle auslief, ist zum Glück eine andere Stelle entstanden, weil wir dann da die Möglichkeiten hatten. Und seitdem habe ich halt auch Zeit, mehr diesen Trainings zu machen. Und genau, seitdem haben wir halt auch ganz viel konzipiert eben für andere Zielgruppen, also zum Beispiel halt für die Führungskräfte auch Unconscious Bias und diese Antidiskriminierungstrainings für die Auszubildenden in der Pflege, aber auch seit diesem Jahr für die PraxisanleiterInnen.
Ah, ich bin ja auch eine.
Ja. Im Herbst habe ich noch einen Platz im Kurs.
Sehr gut.
Genau, und also jetzt sind wir gerade so ein bisschen dabei, auch verschiedene Zielgruppen irgendwie auch zu erschließen sozusagen und auch zu gucken, okay, was brauchen die eigentlich? Weil das ja schon ganz unterschiedlich ist, was die Leute dann auch brauchen von uns.
Mhm.
Also bei den Auszubildenden zum Beispiel ist mir auch ganz, ganz dolle wichtig, dass die ja, ihre eigenen Rechte kennen und auch wissen, dass sie zum Beispiel zu uns kommen können, wenn sie belästigt werden oder so. Weil, ich meine, man ist ja als Auszubildende irgendwie, fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen wie das Ende der Nahrungskette, obwohl das nicht so ist, aber es fühlt sich wahrscheinlich ganz dolle so an in so einem riesigen Haus. Und es kann ja einfach, also sowas fällt auch mal hinüber, kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist mir halt wichtig, dass sie das wissen, aber halt eben auch, dass in der Ausbildung schon irgendwie Thema wird, hey, ihr könnt auch diskriminieren, auch aus Versehen und versucht auf das und das und das zu achten. Bei den PraxisanleiterInnen muss ich dir ja nicht sagen, ihr habt eine ganz andere Rolle irgendwie. Ne? Ihr habt die Rolle, dass ihr, hoppla, dass ihr irgendwie, ihr müsst irgendwie Vorbild sein, ihr müsst ausbilden. Das ist ja auch, also da ist ja auch irgendwie Druck dabei. Trotzdem habt ihr auch die PatientInnen, auf die ihr achten müsst. Und dann versuche ich halt den Fokus nochmal irgendwie anders zu legen. Bei den Führungskräften ist es nochmal anders. Und,
ja, ich glaube, da spielen auch Bewerbungsgespräche wahrscheinlich eine große Rolle.
Genau, ja.
Ne? Also,
Genau. Also bei Bewerbungsgesprächen oder allgemein bei so Einstellungsprozessen, also da gibt es ja auch schon Dinge, dass ja, man sich zum Beispiel überlegt hat, okay, man könnte Bewerbung ohne Fotos machen oder sowas und gucken, ob das vielleicht was verändert.
Ja, gibt es ja teilweise, ne? Und dann heißt es aber wieder, na, wenn die kein Foto schicken, gleich unsympathisch.
Genau, so,
ne?
Ja,
das
also
ist halt das Problem, ne?
Total.
Oder ich glaube auch, das fängt ja manchmal bei Bewerbungen schon an, wenn dann bestimmte Merkmale oder irgendwas wird gelesen, oh ja, ne? Dann dieses, ja. Habe ich schon Erfahrungen mitgemacht, ne, bin ich jetzt gar nicht offen für den Menschen, ist gleich raussortiert.
Genau, ja klar.
Ne? Und oder was weiß ich, die hat rote Haare, die erinnert mich an meine Cousine.
Ja, ja, na klar, aber genauso funktioniert es ja.
Ja,
ne? Also,
ja, ja.
Und das muss ja nicht mal absichtlich sein. Das kann auch einfach sein, dass man da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder irgendwie ja, geprägt ist von der Gesellschaft. Und dann trifft man eine Entscheidung, obwohl man das gar nicht, also man macht das halt oft nicht bewusst. Also es gibt da gerade bei Bewerbungsgesprächen, das nennt sich den Ähnlichkeitseffekt. Also wir neigen irgendwie dazu, Leute sympathischer zu finden, mit denen wir irgendwie eine Gemeinsamkeit haben.
Und also das, wir beide mit unseren Tattoos und Nasenringen.
Genau, zum Beispiel. So, das kann sowas sein. Also es kann jetzt sein, dass wenn ich mich bei dir beworben hätte und dann hättest du da mich sitzen gehabt und eine andere Person, die ja irgendwie gar nicht tätowiert ist und ganz, ganz leise ist oder irgendwie so, vielleicht hättest du die weniger sympathisch gefunden, weil sie sich weniger an dich erinnert oder so. Aber also das hättest du ja nicht absichtlich gemacht, aber sowas kann den Ausschlag geben. Ne? Oder dass man irgendwie merkt, man war auf derselben Schule oder irgendwie sowas. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir einfach viel mehr Männer in Führungspositionen haben, weil, ja, also das ist ja schon eine große Gemeinsamkeit.
Ja.
Und es gibt dann, also das ist ein bisschen so Teufelskreis, es gibt weniger weibliche Vorbilder sozusagen, weniger Role Models, weniger Frauen, die sozusagen reinrutschen, genau, in diese höhere Ebene und dann auch weniger, die nachkommen können.
Ja. Als wir das erste Mal telefoniert hatten, da hattest du mir auch gesagt, dass es eine extrem hohe Quote an Medizinstudentinnen gibt, die aber später irgendwie gar keine Oberarztstellen belegen. Ne?
Genau, also, ja. Also es fangen, ich glaube, es sind gerade so 65-66% der Studierenden sind weiblich. Und das, also ungefähr bis zur FachärztInnen-Ebene ist es dann so 50-50. Und dann geht es so auseinander. Also so ab OberärztInnen, leitenden OberärztInnen wird es dann weniger. Genau, ja. Man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, okay, wahrscheinlich haben die Frauen keinen Bock oder sind alle viel dümmer. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es andere Gründe. Und ja gut, klar, wie immer gibt es nicht den einen Grund dafür, aber es kommen halt viele Sachen zusammen. Das eine ist natürlich, klar, dieser Ähnlichkeitseffekt macht was aus. Dann ist ja auch gerade in der Karriere, wenn man wenn man Ärztin wird dann und eine Familienplanung irgendwie machen möchte, dann kollidiert das auch, also es gibt halt diesen Karriereknick, dass einfach Frauen in der Zeit, wo sie nicht da sind, Schwierigkeiten haben, das sozusagen wieder aufzuholen.
Ja,
also das kann zum einen sein, weniger mit einbezogen werden oder dass irgendwie Angst da ist, oh, die kriegt bestimmt ein zweites Kind, aber es muss ja nicht mal das sein. Ne? Also klar, auch Kinderbetreuungsplätze, die fehlen, sind ein Thema. Also ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenspielen.
Ja, ja.
Und es muss nicht mal sein, dass eine Frau irgendwie eine Familienplanung hat oder einen Kinderwunsch hat, sondern es reicht schon, dass irgendwie angenommen wird, ah, die ist doch in den 30ern, die wird bestimmt
bald schwanger. Ja, gerade geheiratet oder
genau,
wie auch immer, ne?
Genau,
ja.
So, ah, die stelle ich lieber nicht ein. Und das muss nicht mal absichtlich sein. Kann aber, habe ich im Praktikum mal erlebt. Das fand ich auch ganz schön hart. Also.
Ja, aber es sind auch immer noch diese alten Rollenbilder, die man hat irgendwie, ne? Dass die Mutter bleibt natürlich zu Hause und auch wahrscheinlich 2-3 Jahre und
dann kommt das nächste.
Ja,
ja, also das
eigentlich froh, dass es gerade sich zumindest so ein bisschen wandelt. Mhm. Ich habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, über junge Väter.
Cool.
aber ja, es ist irgendwie immer noch so in den Köpfen auch. Ja. Ne? Und ja.
Also wir versuchen ja auch durch verschiedene Sachen was dagegen zu machen.
Genau, ich wollte gerade fragen, was können wir tun?
Wir können ganz, ganz viel tun. Mhm. Also was wir hier zum Beispiel machen ist, also wir haben zum Beispiel zwei Väterbeauftragte hier.
Den hatten wir auch im Interview.
Ah, welchen von beiden?
Den Jens
denn?
Dingemann.
Ah ja, wir haben jetzt auch noch einen zweiten, den Christian Sturm. Ja. Genau, die teilen sich das jetzt.
Hört euch unbedingt die Folge an. Die müsste am 30. Mai rausgekommen sein.
Ja. genau, und das Familienlobby haben wir auch, also wo wir zum einen Mütter unterstützen wollen beim Wiedereinstieg, aber auch Väter sozusagen animieren wollen, dass sie auch Elternzeit nehmen und dann auf diese Weise unterstützen. Also man kann ja von mehreren Seiten daran gehen. Klar, irgendwie Kinderbetreuung ist ein Thema. Mhm. Also wir haben hier, ich meine, 404 Kinderbetreuungsplätze. Mhm. Merke ich mir immer mit diesem Fehlercode 404. Und genauso auch das ist ein Thema. Und klar, Frauenförderungsprogramme, also auch das machen wir ja. Also es ist irgendwie, also man braucht irgendwie diese 9 Personen bei uns anscheinend auch, um die ganzen Bereiche abzudecken, von denen man dieses Problem angeht. Um da zu unterstützen.
Ja. Erzähl mir mehr von den Trainings. Also du hast gesagt, das richtet sich an Führungskräfte, Auszubildende und jetzt auch PraxisanleiterInnen. Was macht ihr da? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich denke die ganze Zeit an so Selbstverteidigungskurse oder so, dass man da in so einer Turnhalle steht und jetzt, was machst du mit denen?
Ich überlege gerade, wie ich es sage, ohne zu sehr zu spoilern, was wir da genau machen.
Ach so. Ja.
Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus, wir machen Übungen mit den Leuten, einfach, dass man auch so eine Selbsterfahrung sozusagen hat und halt auch Input, also beides. Und versuchen dann dadurch so eine Reflexion irgendwie anzuregen, ins Gespräch zu kommen. Also wir wollen ja explizit nicht irgendwelche Vorträge machen, weil dann habe ich halt nach 20 Minuten habe ich alle verloren, dann hat keiner mehr Lust. Mhm. Sondern halt mit Übungen, mit Diskussionen und mit Input und so einem Mix halt das ganze Problem so ein bisschen erfahrbar machen. Mhm. Und ich versuche auch so ein bisschen zu gucken, was braucht die Gruppe eigentlich? Also jede Gruppe ist ja auch anders. Also ich mache jedes Mal einen Plan und überlege, okay, ich habe so und so viel Zeit für das und das. Und letztendlich am Ende, ich schreibe mir dann immer auf, wie lange habe ich gebraucht. Und letztendlich ist es immer irgendwie anders, weil man immer an anderen Stellen auch länger diskutiert.
Ja,
also weil jede Gruppe irgendwie auch an einer anderen Stelle dann Bedarf
hat. Ja, auch vielfältige Gruppe.
Ja, voll. Ja. Also total. Das merkt man auch, also vor allem bei den Auszubildenden merkt man es ganz, ganz doll.
Ja, die haben da auch einen hohen Bedarf irgendwie, ne?
Und die haben wahnsinnig viel zu erzählen. Mhm. Also
ich glaube auch, dass es so ein bisschen diese Generation gerade ist, ne? Also die da total im Wandel ist und finde ich richtig klasse.
Ja, voll. Und die erzählen auch total viel. Also die erzählen total viel, was sie so erlebt haben, wo sie sich irgendwie auch Hilfe wünschen und wo ich dann immer total froh bin, dass ich sagen kann, oh, ich bin so froh, dass du das sagst, wir haben da was für dich. Genau, also das ist echt, also letzte Woche hatte ich erst wieder einen Kurs mit auszubilden, die nächste Woche habe ich wieder einen, freue ich mich schon echt drauf. Es macht mir einfach Spaß, mit so Gruppen was zu machen. Also es macht mir auch mit den Führungskräften Spaß, es macht mir auch mit Praxisanleitungen Spaß, aber es ist einfach immer ganz anders.
Total.
Also und ich weiß halt auch vorher nie so wirklich, was kommt. Das finde ich irgendwie auch schön.
Und gehen die da auch mit so einem Aha-Effekt manchmal raus? Also,
ich hoffe.
Ne? Also gerade auch, wenn es vielleicht irgendwie ein Kurs ist, den sie machen müssen. Ne? Das ist ja erstmal so, oh, was wird das jetzt hier? Und dann aber so, boah, ey, das hat mir voll was gebracht. Also evaluiert ihr das auch? Oder,
genau. Also wir sammeln Feedback ein. Mhm. Also wir sagen eigentlich auch immer, dass wenn irgendwie im Nachhinein noch was einfällt, dann sagt uns das gerne. Und ich schnippel auch mal so ein bisschen rum an den Kursen irgendwie und dann ist der nächste wieder ein bisschen anders, weil ich dann da was versuche, was weiterzuentwickeln und irgendwie strebe ich so den idealen Workshop an, den es nicht gibt. Ne? Also das wird sowieso nie passieren, aber ich versuche es halt. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass die eine oder andere Person da mit einem Aha-Effekt rausgeht. Also es wär schön, wenn es so wäre. Zumindest sagen sie mir, dass es so ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr ist, als ich will deine Gefühle nicht verletzen und sage dann, war schön. Genau, also eigentlich vor allem in der Diskussion und auch bei den Übungen merkt man, finde ich, schon, dass da was passiert. Also ich glaube, was immer so am schwierigsten ist, ist, wenn halt so ein Theorieteil ist und ich erzähle dann ein bisschen was, also muss ich ja auch machen. Aber da hoffe ich halt immer, also vor allem, wenn das zum Beispiel dann um diese, ich erzähle euch, was eure Rechte sind, geht, dann denke ich mir, okay, ich weiß, das dauert jetzt 20 Minuten, keiner wird 20 Minuten lang zuhören, aber ihr habt es zumindest alle mal gehört und ich hoffe, ihr erinnert euch dran, wenn es irgendwie wichtig wird.
Na klar.
Und klar, das, was dann hängen bleibt, sind halt die Übungen meistens.
Mhm.
Ja.
wo meldet man sich, wenn man Selbstdiskriminierung erfährt oder es vielleicht sogar auch mitbekommt? Mhm. Ne? Also das ist ja auch immer wichtig, ne? Nicht nur, wenn es mich selbst betrifft, sondern wenn ich vielleicht auch mitbekomme, okay, da findet jetzt irgendwie gerade was statt, wo ich vielleicht auch irgendwie Schultern breit mache und vielleicht irgendwie dazwischen gehe oder, ne, oder auch natürlich was dazu sage, aber man auch, keine Ahnung, man das immer und immer und immer wieder erfährt oder so, ne? Wo kann man sich hinwenden?
Also auf jeden Fall, ja, könnt ihr euch bei uns melden. Also wir sind telefonisch erreichbar, wir sind per Mail erreichbar. Ihr könnt auf unsere Website gucken und schauen, wo ihr das Gefühl habt, passt irgendwie am ehesten. Im Zweifel könnt ihr immer gleichstellung@mh-hannover.de und das wird dann schon gefiltert. Ansonsten, wenn es so eine Diskriminierungserfahrung ist, dann haben wir ja die AGG-Beschwerdestelle, also die Antidiskriminierungsstelle nennen wir sie, weil ja, man sich da auch mehr darunter vorstellen kann. Auch die hat eine eigene Mailadresse, agg-beschwerdestelle@mh-hannover.de. Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch da, im Zweifel, meldet euch einfach. Weil es ist auch völlig okay, wenn man kommt und irgendwie das Gefühl hat, ich will vielleicht nur eine Situation einordnen oder so. Also ich glaube, häufig haben Leute auch Sorge, dass irgendwie ja, die eigene Anfrage zu klein ist oder das Problem zu klein ist oder irgendwie...
Ja, oder was zu Großes draus gemacht
das,
wird.
Genau. So, ne?
Wenn ich da jetzt was melde, hier, ich erfahre Diskriminierung irgendwie, vielleicht auch von einem Chef oder einer Chefin.
Na klar.
Was hat das jetzt für rechtliche Konsequenzen vielleicht auch? Ne?
Also ich finde ganz, ganz wichtig, man kann auf jeden Fall im Zweifel kommen und einen Beratungstermin vereinbaren. Der ist, also... Da wird nichts irgendwie angestoßen, was die Person nicht will. Also ich finde ganz, ganz wichtig, wir machen einen Termin, wir hören uns das an, wir analysieren die Situation und überlegen, was könnte man als nächstes für Schritte machen. Und wir würden aber niemals, 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 das ist mir ganz, ganz wichtig, wir gehen nicht zu irgendwelchen Chefs, wir gehen nicht direkt zum Personalmanagement oder sonst wohin und setzen da irgendwas in Gang, was nicht in Gang gesetzt werden soll, sondern die Person, die kommt und sich ja, beschwert hat oder die Beratung will, die hat immer die Kontrolle. Also da machen wir nichts sonst. Wenn ihr uns nicht von der Kette lasst, dann machen wir gar nichts.
Ja, so, sehr gut.
Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also da muss man keine Sorge haben. Und das ist auch, also wir werden das vertraulich behandeln. Also es ist nicht, also man muss da keine Sorge haben. Und auch kein Problem ist irgendwie zu klein. Also es ist auch völlig okay, wenn jemand eine Situation einfach irgendwie mal durchsprechen will und nach dem Gespräch vielleicht merkt, ja okay, das reicht mir gerade erstmal. Oder dann sagt, ich möchte erstmal nichts machen, aber vielleicht in 2 Monaten oder so, dann ist es auch okay. Also deswegen, es gibt da jetzt nicht so das eine, ne, die eine, ja, die
Lösung,
die, genau, die eine Lösung, ja. Genau, das kommt ja echt total drauf an. Aber ich fand ganz, ganz wichtig, keine Sorge haben, sich zu melden. Weil, ja.
Brauche ich Beweise? Also, ne? Oder sei, ja.
Also, naja, es kommt ja auch wieder darauf an, was passiert ist. Ne?
Ja,
also, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht.
Eine E-Mail kann man gut zeigen.
Genau, eine E-Mail kann man super zeigen. Ne? Oder wenn du irgendwie unangenehme WhatsApps bekommen hast oder irgendwie sowas, auch das ist ja kein Problem. Du brauchst nicht, also, du kannst auf jeden Fall kommen. Und wir gucken dann in der Situation, was man machen kann. Also, das kann auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Also, was wir auch schon gemacht haben, ist zum Beispiel, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, irgendwie mein Kollege verhält sich mir gegenüber unangenehm. Ich möchte jetzt aber nicht direkt was machen, aber könnt ihr mir helfen, wie ich die Person konfrontieren kann?
Ja, wie kann ich damit umgehen?
Genau.
Ne?
Und auch das kann ja eine Lösung sein, dass man dann sagt, okay, wir können ja mal so ein Gespräch üben zum Beispiel oder sowas, wenn das ist, was dir hilft, wenn du das möchtest. Also deswegen, es ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Das findet man dann immer erst im Gespräch raus, was eigentlich passiert ist und was die Person sich wünscht. Genau.
Okay.
Ja, ja.
Ich hatte, als ich im Intranet geschaut hatte, auch noch, ich weiß nicht, ob ihr dafür auch zuständig seid, ich glaube aber ja, die Plattform Say It.
Also das sind nicht wir. Ich hätte aber sonst auch noch was zu Say It gesagt, finde ich sehr schön, dass du was gesagt
hast. Sehr gut.
Genau, das ist total super. Es ist halt eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen hat, hauptsächlich Studierende, die Diskriminierung sichtbar machen wollen. Also wir haben auch Say It verlinkt bei uns auf der Website, um halt irgendwie mehr Aufmerksamkeit dem zu geben. Die sind auch auf Instagram. Und das ist total cool, weil man kann da ja, eigene Erlebnisse einschicken und die werden dann anonymisiert veröffentlicht. Einfach um zu zeigen, okay, es gibt, also Diskriminierung findet halt statt und kann so und so aussehen. Weil einfach, ja, das tot zu schweigen sozusagen hilft halt denjenigen, die die Diskriminierung ausüben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Also Say It, super Sache.
Ja, anonyme Plattform.
Genau.
Ne,
Wäre vielleicht auch eine Idee für einen Gast hier.
Ja.
Jemand von Say It.
Sehr cool.
Ich glaube, die Adresse ist sayit@mhh.asta. Nee, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ich würde sagen, wir verlinken die auf jeden Fall unten. Und auch den Kontakt zu Anjana, nicht die Handynummer, aber auf jeden Fall zum Gleichstellungsbüro auch. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende.
Oh, wow.
Ich könnte noch ewig mit dir quatschen, aber wir sind sogar schon über der Zeit.
Ach echt?
Oh, ja. Ja, so vielfältig wie die MHH ist, ist ja quasi irgendwie auch dein Arbeitsfeld.
Ja, schon.
Vielleicht magst du noch so einen Abschlusssatz sagen, warum du das total gerne machst und auch, was du dir vielleicht so für die Zukunft wünschst.
Warum mache ich das gerne? Also ich finde meine Arbeit total spannend. Ich finde es total schön, mit den vielen Leuten zusammenzuarbeiten und auch ein Stück weit irgendwie nicht zu wissen, was der Tag bringt. Also, weil klar, so ein bisschen Alltag hat man immer, aber so richtig weiß ich es dann oft doch nicht. Mhm. Ich finde es total schön, das Gefühl zu haben, dass es Leuten hilft. Also zum Beispiel jetzt in so einem Workshop, wenn ich das Gefühl habe, okay, vielleicht gehen die Azubis jetzt ein bisschen gestärkter irgendwie in eine schwierige Situation. Ja, und was würde ich mir wünschen? Also es klingt so ein bisschen paradox. Ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass irgendwie in 100 Jahren vielleicht mein Job gar nicht mehr nötig ist. Weil wir machen das ja alles, weil es ja irgendwie einen Bedarf gibt. Und es wäre ja eigentlich viel schöner, wenn es den nicht gäbe. Aber solange es den gibt, machen wir halt weiter.
Ich danke dir, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss. Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!